Tut sich da noch was?
Der Podcast. Ereignisse und Entwicklungen, die medial und gesellschaftlich einmal bewegten und dann in den Hintergrund gerückt sind.
Wir, Josephine Steingräber und Daniela Pichler, holen diese Themen wieder vor den Vorhang. In dieser Folge geht es um die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Exportländern. Genauer gesagt um die Bedingungen, unter denen die Näherinnen und Näher der Kleidung, die wir tragen, arbeiten. Während du den Podcast hörst, kannst du selbst mal nachschauen, wo deine Kleidung produziert wurde. Gut möglich, dass auf dem ein oder anderen Etikett Made in Bangladesch steht. Denn Bangladesch ist nach China der größte Exporteur von Textilien weltweit. In anderen südostasiatischen Ländern herrschen ähnliche Bedingungen vor. Doch wir werden uns in dieser Folge nur mit Bangladesch beschäftigen. Die meisten westlichen Fast-Fashion-Labels wie Zara, H&M und Mango oder Textildiscounter wie Kick und Lidl, aber auch höherpreisige Marken wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss und Lacoste lassen unter anderem in Bangladesch produzieren. Die Liste ist sehr lang. Fast 10% der Textilien, die in die EU importiert werden, stammen aus Bangladesch. Dass so viele westliche Firmen hier produzieren lassen, liegt ganz einfach an den niedrigen Löhnen in Bangladesch. Zwischen 3,5 und 4 Millionen Menschen arbeiten dort in ca. 3.500 Textilfabriken unter prekären Arbeitsbedingungen und für sehr wenig Geld.
It is not one person a full month cost even in Bangladesh, let alone if she has two kids in her family.
Das ist Kalpona Akhtar. Sie hat mit 12 Jahren begonnen, als Näherin in einer der tausenden Fabriken in Bangladesch zu arbeiten. Ihr Vater war krank, ihre Mutter hatte gerade ein Baby zur Welt gebracht. Kalpona hatte also keine andere Wahl, als mit ihrem 10-jährigen Bruder Geld mit der Arbeit in einer der Textilfabriken zu verdienen. 12 bis 16 Stunden täglich ohne richtige Pause. Bis zu 400 Stunden pro Monat für umgerechnet 6 Dollar. Der Lohn reicht nicht einmal, um eine Person zu erhalten, geschweige denn eine ganze Familie. Heute setzt sich Kalpona Akhtar als Aktivistin für faire Arbeitsbedingungen in Bangladesch und der Textilbranche weltweit ein. Sie macht Lobbyarbeit und hält Vorträge wie hier auf der Konferenz der Business of Fashion 2018. Sie erzählt, wie es ihr und den anderen Näherinnen ergangen ist. Denn 80% der Menschen in den Fabriken in Bangladesch sind Frauen.
She doesn't have any job security.
Sie hat keine Sicherheit in ihrem Job. Sie bekommt keinen Vertrag vom Arbeitgeber, also kann der sie jederzeit rauswerfen. Die Arbeiterinnen sind in Fabriken extrem viel geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Dass Vorgesetzte sie unangemessen anfassen, kommt ziemlich oft vor. Und meistens wissen sie gar nicht, wie sie sich dagegen wehren können.
So sah die Realität der Näherinnen aus, als Kalpona Akhtar vor rund 30 Jahren in der Textilindustrie gearbeitet hat. Kein existenzsichernder Lohn, unbezahlte Überstunden, sexuelle Übergriffe, kaum Pausen und kaum Rechte, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Es gibt zwar Arbeitnehmerrechte auch in Bangladesch, aber die gelten in den Fabriken nicht wirklich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich für ihre Rechte, für bessere Löhne und Pausen einsetzen, werden oft entlassen. Davon berichtet auch Kalpona Akhtar aus eigener Erfahrung. Als sie sich über ihre Rechte informiert und diese einfordert, wird ihr gekündigt. Seitdem, seit über 25 Jahren, setzt sie sich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen ein.
Wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, wie es den Näherinnen und Nähern in den Fabriken geht, bleibt außerhalb von Bangladesch lange Zeit ungesehen und kaum beachtet. Im Westen, dort wo die Modelabel und Discounter ihren Sitz haben, weiß man nichts oder will man nichts wissen von den Bedingungen. Das sollte sich mit dem 24. April 2013 ändern. Im Nordosten der Hauptstadt Dhaka befindet sich ein Industriegebiet mit vielen Textilfabriken. Ein mehrstöckiges Betongebäude reiht sich an das nächste. Rana Plaza ist mit 8 Stockwerken eine von vielen Fabriken. Die obersten 2 Stockwerke des Gebäudes wurden illegal dazugebaut und mit schweren Industriegeneratoren ausgestattet. Neben der Textilfabrik befinden sich auch Geschäfte und eine Bankfiliale im Gebäude. Bereits Tage vor dem 24. April haben viele Menschen tiefe Risse in den Wänden von Rana Plaza bemerkt und gemeldet. Sie haben Angst, in die Fabrik zu gehen. Während die Angestellten in den Geschäften und in der Bank evakuiert werden, wird den Näherinnen mit Kündigung gedroht, sollten sie nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Die Angst, den Job zu verlieren, ist größer. Und so gehen auch am 24. April 2013 die meisten Arbeiterinnen wieder in die Fabrik. Kurz nach Arbeitsbeginn, gegen 9 Uhr, passiert das Unglück. Die Fabrik stürzt ein. Tausende Menschen sind zu diesem Zeitpunkt im Gebäude und werden verschüttet. Ersthelfer versuchen mit bloßen Händen, die Verschütteten zu befreien. Die internationale Bestürzung und mediale Aufmerksamkeit nach dem 24. April 2013 war groß. Es war nicht das erste Unglück dieser Art, aber jenes mit den bisher höchsten Opferzahlen.
A garment factory has collapsed in Bangladesh. Rescuers are still desperately searching the rubble for survivors, but at least 87 people are known to have died.
An 8-story building collapsed today, killing at least 145 people and injuring hundreds of others.
Mehr als 2 Wochen nach dem Fabrikeinsturz in Bangladesch ist die Zahl der Todesopfer auf über 1000 gestiegen.
Letzten Endes waren es 1.136 Menschen, die beim Einsturz der Rana Plaza Fabrik ihr Leben verloren haben. Rund 2.500 wurden verletzt.
Nicht nur die offensichtlich mangelnde Sicherheit in den Fabriken, sondern auch die prekären Arbeitsverhältnisse sind durch das Unglück medial in den Fokus gerückt und haben die Politik sowie die Unternehmen unter Druck gesetzt. Mindestens 29 westliche Firmen, darunter Mango, Kik, C&A und Kappa, haben in der Fabrik produzieren lassen. Viele von ihnen haben damals zugesichert, sich für mehr Sicherheit und bessere Arbeitsbedingungen für die Näherinnen und Näher in Bangladesch einsetzen zu wollen. 12 Jahre ist das nun her. Was ist seitdem passiert? Wurden die Versprechen umgesetzt? Wie hat die Politik reagiert? Wer trägt die Verantwortung für die prekären Arbeitsverhältnisse? Und was bringt das EU-Lieferkettengesetz? Ist es für die Menschen, die in den Fabriken in Bangladesch arbeiten, heute sicher und fair? Tut sich da noch was?
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir mit Elke Schüssler, Professorin für globale Wertschöpfungsketten, und mit Lena Gruber von der NGO Südwind gesprochen.
Die ganz, ganz frühen Reaktionen der lokalen Politik waren doch eher, sich da auch zu distanzieren und aus der Verantwortung zu stehlen.
Das sagt Professorin Elke Schüssler. Sie hat von 2016 bis 2018 an der Johannes Kepler Universität ein internationales Forschungsprojekt geleitet. Darin zentral war unter anderem die Frage, wie die Katastrophe von Rana Plaza die Textilindustrie verändert hat.
Und wir haben wirklich versucht, in dieser Studie ein Gesamtbild zu erfassen, weil ja bekannt ist, dass letztlich an diesen globalen Wertschöpfungsketten ganz unterschiedliche Akteure mit beteiligt sind. Das sind natürlich die einkaufenden Unternehmen, die Brands, das sind aber auch die Lieferanten, das sind die Arbeitskräfte, die Näherinnen und Näher, das lokale Fabrikmanagement, aber eben auch sogenannte externe Stakeholder, die Zivilgesellschaft, NGOs, Gewerkschaften, internationale Organisationen wie die ILO oder die OECD und Regierungen, sowohl im globalen Süden als auch im globalen Norden. Und wir haben versucht, in dieser Studie all diese Akteure mit in den Blick zu nehmen und zu schauen, wer dreht jetzt eigentlich an welchen Stellschrauben.
Das Thema ist ein sehr komplexes. So viel schon mal vorweg. Ein klares Ja oder Nein gibt es auf viele unserer Fragen nicht. Das liegt vor allem an den vielen Akteuren, die in der Wertschöpfungskette beteiligt sind, und auch an der Intransparenz im gesamten Prozess.
Ein wesentlicher Grund, warum sich die Politik in Bangladesch vom Vorfall distanzieren wollte, liegt wohl darin, dass der Fabrikbesitzer Suhail Rana auch Politiker war. Er wurde 4 Tage nach dem Unglück verhaftet. Er hatte das Grundstück durch Korruption erhalten, die Fabrik darauf erbaut und schließlich illegal um mehrere Stockwerke erhöhen lassen. Suhail Rana wurde wegen Mordes angeklagt und mit ihm 34 weitere Menschen. Eine Entscheidung gibt es aber nach 12 Jahren noch immer nicht. Die Prozesse dauern an und werden immer wieder verschoben. Durch die Verbandelung des Fabrikbesitzers mit der Politik war auch diese darum bemüht, den Vorfall zu verschleiern und herunterzuspielen und sich so aus der Verantwortung zu ziehen. Von der von Korruption geprägten Regierung in Bangladesch konnte also zunächst wenig erwartet werden. Allerdings erzeugte die öffentliche Aufmerksamkeit und die internationale Politik großen Druck.
Es kam dann ja binnen weniger Tage letztlich auch eine internationale Reaktion, sodass auch den lokalen Akteuren dann klar war, wir müssen hier was tun. Das Land Bangladesch ist ökonomisch komplett abhängig von der Bekleidungsindustrie.
Schließlich wurden auch von der Regierung kleinere Initiativen gestartet, teilweise aber nur durch zusätzlichen Druck der EU und der ILO, also der Internationalen Arbeitsorganisation der UNO. Laut Professorin Schüssler scheinen diese Regierungsprogramme aber wenig effektiv gewesen zu sein. Studien weisen darauf hin, dass die Regierung in Bangladesch insgesamt wenig Interesse habe, die Sicherheit und die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu stärken.
Auch die Reaktionen von Seiten der Unternehmen, die in der Fabrik produzieren ließen, sind zunächst ausgeblieben, sagt Lena Gruber. Sie ist Projektleiterin für die österreichische NGO Südwind in Graz. Durch Bildungsangebote, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen setzt sich Südwind weltweit für soziale Gerechtigkeit und ein gutes Leben für alle ein. Dazu gehören auch faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie.
Besonders tragisch dabei ist, es haben sich lang Firmen nicht zu Wort gemeldet, dass sie dort produzieren, wussten teilweise vielleicht das auch selber gar nicht, weil die Lieferketten so extrem intransparent sind, wie sie leider eben sind. Und es wurde dann wirklich von Aktivistinnen und von Angehörigen in den Trümmern gesucht und erst durch das Finden von den Kleidungen mit dem Etikett drin wurde langsam herausgefunden, welche Firmen dort produzieren haben lassen.
Eine erste Forderung der Opfer, der Angehörigen, der Gewerkschaften und NGOs war eine finanzielle Entschädigung. Maßgeblich war daran auch die Kampagne für saubere Kleidung beteiligt, die von Südwind betreut wird.
Die Klinglos-Kampagne ist aber ein weltweites Netzwerk von NGOs, von Gewerkschaften, Sozialunternehmen, hat 240 Mitglieder in 45 Ländern der Welt und setzt sich eben ganz stark ein mit Kampagnenarbeit für faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie, mit Fallarbeit, mit Recherche, mit Petitionen.
Mit einer großen internationalen Öffentlichkeitskampagne wurde ein Entschädigungsverfahren gestartet, um die Forderungen der Geschädigten zu verbreiten. Doch viele der Unternehmen haben die Verantwortung von sich geschoben. Das Argument: die komplexen Lieferketten. Denn westliche Konzerne beauftragen nicht direkt eine Fabrik in Bangladesch, sondern geben den Auftrag an eine Subfirma. Die wiederum lagert die Prozesse aus und so weiter. Viele Firmen haben daher angegeben, nicht gewusst zu haben, dass in Rana Plaza auch für sie genäht worden ist. Unter dem Druck der Öffentlichkeit hat man sich schließlich 6 Monate nach dem Unglück auf das Rana Plaza Agreement geeinigt. 30 Millionen US-Dollar sollten den Opfern ausgezahlt werden, bereitgestellt von den Unternehmen und von der Regierung in Bangladesch. 2 weitere Jahre sollte es dauern, bis das Geld den Opfern auch wirklich gezahlt worden ist.
Neben der finanziellen Entschädigung sind auch die Themen Gebäudesicherheit und Brandschutz wieder auf den Tisch gekommen. Wieder, weil schon Jahre vor dem großen Unglück 2013 Gewerkschaften mehr Gebäudeschutz in den Fabriken gefordert hatten. Rund 100 Menschen sind vor Rana Plaza jährlich durch Brände oder Einstürze in Textilfabriken gestorben. Aber nur 2 Unternehmen, die Gruppe Tommy Hilfiger und Calvin Klein sowie Tchibo, waren schon 2011 bereit, sich für umfassende Sicherheitsstandards einzusetzen. Nach dem Tod der 1136 Näherinnen und Näher in Rana Plaza war es für die Unternehmen nicht mehr möglich, wegzuschauen. Den Unternehmen scheint bewusst geworden zu sein, Rana Plaza darf sich nicht wiederholen. Und es kommt zu einer Art kollektiven Handelns, sagt Professorin Schüssler.
Wir alle committen uns jetzt vertraglich bindend dazu, die Arbeitssicherheit in Bangladesch zu verbessern. Und was war die dahinterliegende Logik? Nun, das ist letztlich so eine Logik des kollektiven Handelns, dass man sagt, okay, wir wissen alle, die Gebäudestruktur in den Fabriken in Bangladesch ist marode. Wir sind aber alle, mit wir meine ich jetzt die westlichen Einkaufsunternehmen, abhängig von der Produktion in Bangladesch, weil kein anderes Land aktuell so viel Bekleidung produziert wie Bangladesch. Und wir alle wollen nicht, dass sich sowas wie Rana Plaza wiederholt. Also müssen wir alle etwas dafür tun, damit sich die Gebäudestruktur verbessert.
Bereits 1 Monat nach dem Unglück kommt das sogenannte Accord on Fire and Building Safety, zu Deutsch das Abkommen für Gebäudesicherheit und Feuerschutz, zustande.
Das wurde unterzeichnet von rund 200 Firmen und Gewerkschaften und das bedeutet definitiv jetzt in Bangladesch für Millionen von Näherinnen mehr Sicherheit, was zumindest das Gebäude und den Feuerschutz betrifft.
Denn durch dieses Abkommen werden Fabriken überprüft und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.
Also dieser Accord wird alle 5 Jahre circa erneuert und schließt auch Kontrollen mit ein und schließt auch Strafen mit ein und die Klinglos-Kampagne beobachtet zum Beispiel, wie sie das umsetzen.
In wenigen Monaten werden rund 2000 Fabriken überprüft und nach knapp 150.000 gefundene Sicherheitsmängel behoben. Außerdem verpflichten sich die Unternehmen für den Zeitraum des Abkommens weiterhin in Bangladesch einzukaufen. So haben die Fabrikbetreiber eine gewisse finanzielle Sicherheit und müssen sich nicht sorgen, dass die Aufträge ausbleiben, wenn die Kosten durch die neuen Sicherheitsmaßnahmen steigen. Eine weitere Initiative, die gestartet wurde, ist die Alliance of Worker Safety. Allerdings scheint diese laut der Clean Clothes Kampagne wenig effektiv gewesen zu sein und hat ihre Arbeit 5 Jahre nach dem Unglück eingestellt.
Sind die Fabriken in Bangladesch seit dem Unglück von Rana Plaza sicherer geworden?
Das kann man sagen, ja. Ja, so ein großes Unglück ist nicht mehr passiert. Es gab trotzdem noch kleinere Unfälle und auch Brandsituationen, die aber auch mit Brandstiftungen teilweise zu tun hatten. Also das kann man schon sagen, die Gebäudesicherheit ist besser geworden.
Zumindest dort, wo eine der Initiativen greift, hat sich die Sicherheit also verbessert. Wie schaut es jetzt aber mit den Arbeitsbedingungen, vor allem hinsichtlich fairer Löhne, aus?
Did they raise the price? No.
Haben sie den Preis erhöht? Nein. Haben sie einen existenzsichernden Lohn für die Arbeiter garantiert? Nein. Haben sie die Stimme der Arbeiter am Arbeitsplatz respektiert? Nein. Haben sie jemals daran gearbeitet, diese Fabrik von geschlechtsspezifischer Gewalt zu befreien? Nein.
Sagt die Aktivistin Kalpona Akta. Professorin Schüssler und ihr Team kommen in ihrer Studie zum Ergebnis,
dass sich durchaus so als Spillover oder Nebeneffekt, wenn man so möchte, sowohl substanziell, also in Bezug auf Arbeitsstunden, Verträge, Löhne, als auch prozedural, das unterscheidet man immer im Sinne von, habe ich mehr Mitspracherecht beispielsweise, wie werde ich behandelt am Arbeitsplatz, haben sich Dinge verbessert. Und eben in den Fabriken, die entweder vom Accord oder von der Alliance oder von beiden Initiativen quasi berührt waren, inkludiert waren, dass sich dort auch eben diese substanziellen und prozeduralen Dinge verbessert haben. Aber, ja, es gibt ein großes Aber mit Einschränkungen.
Diese Einschränkungen sind dem zusätzlichen Druck geschuldet, der durch die Sicherheitsabkommen auf den Fabrikmanagern lastet. Diese müssen nun zusätzliche Kontrollen durchführen, um die Sicherheit zu gewährleisten, was mehr Aufwand und Kosten verursacht. Auf der anderen Seite seien aber die Einkaufspreise durch die Unternehmen nicht gestiegen, sondern tendenziell gesunken.
Das heißt, die Fabrikmanager waren von beiden Seiten in die Zange genommen. Mark Erner, ein Kollege aus den USA, nennt es der Dual Squeeze, weil er sagt, Druck ist einerseits höher, bessere Standards zu haben, andererseits steigt der ökonomische Druck.
Und dieser Druck wird von oben auf die Näherinnen übertragen.
Die Frauen berichten davon, dass so der verbale Missbrauch größer geworden ist. Sie werden mehr angeschrien, sie dürfen nicht mehr so oft auf die Toilette gehen. Oder also einfach so Dinge, die den täglichen Druck erhöhen. Das war dann doch wiederum spürbar. Ja, wir haben so ein Zitat, das sinngemäß sagte, the abuse starts at the top. Ne, von ganz oben, und dann wird das eben auf das schwächste Glied in der Kette, wird dieser Druck rauskanalisiert.
Auch Lena Gruber von Südwind sieht wenig Veränderungen im Arbeitsalltag der Näherinnen.
Keine Gewerkschaftsfreiheit, extremer Druck, extrem lange Arbeitszeiten. Da hat sich leider Gottes seit Rana Plaza nicht viel getan.
Lange Arbeitszeiten, kaum Pausen, Missbrauch, kaum Gewerkschaftsfreiheit sind also auch nach dem Rana Plaza-Unglück immer noch Alltag für die meisten der Näherinnen und Näher.
Und es ist auch immer wieder ein Kampf, das neu auszumachen, und immer wieder schweigen die Firmen zu Vorfällen, wenn beispielsweise Proteste brutal niedergeschlagen werden. Bei jeder Verhandlung in Bangladesch, wenn dann die Löhne neu verhandelt werden, gibt es Proteste, die dann fast immer mit Verhaftungen enden, mit eben auch Niederschlagungen und Gewalt.
Nach Protesten und Gewalt nach dem Rana Plaza-Unglück, weil Näherinnen und Näher bessere Löhne fordern, ist der Mindestlohn von umgerechnet 30 auf 38 Euro erhöht worden. Ein Gehalt, das weit unter der Armutsgrenze liegt, sagen NGOs. Bereits 2012 haben Gewerkschaften 25.000 Taka, also umgerechnet 190 Euro, gefordert. Bis heute sind diese Forderungen nicht erfüllt worden. Und das, obwohl auch in Bangladesch die Lebenshaltungskosten steigen und die Inflation auch hier im Gange ist. Die letzten Verhandlungen um den Mindestlohn in der Textilindustrie haben 2023 stattgefunden. Ein existenzsicherndes Leben kostet monatlich 50.000 Taka. Das sind rund 380 Euro. Die Gewerkschaften haben die Hälfte davon gefordert. Trotz Protesten, bei denen viele Menschen verletzt und 2 getötet worden sind, ist der neue Mindestlohn auf 12.500 Taka festgelegt worden. Umgerechnet sind das 95 Euro. Mit 95 Euro lebt man auch in Bangladesch in Armut.
Was NGOs besonders kritisieren, ist die fehlende Verantwortung der Unternehmen, wenn es um Lohnverhandlungen und um die Proteste geht.
Man hört absolut nichts von den Firmen dazu.
Und das, obwohl nach dem Rana Plaza-Unglück viele der Unternehmen vieles versprochen haben.
H&M zum Beispiel.
Rund 850.000 Näherinnen und Näher arbeiten für das schwedische Unternehmen. Damit gehört es zu den größten Einkäufern in Bangladesch. Nach dem Unglück hat H&M versprochen, bis 2018 existenzsichernde Löhne zu zahlen.
Wir glauben, dass jeder, der in der Textilindustrie arbeitet, einen Lohn verdienen sollte, von dem er leben kann. Unabhängig davon, wer er ist und wo er arbeitet.
Verkündet H&M 2013. Schon ein Jahr später korrigiert das Unternehmen das Ziel herunter. Mehr als die nicht existenzsichernden 95 Euro erhalten die Näherinnen von H&M unseren Recherchen zufolge heute aber nicht. Der 2013 beschlossene Aktionsplan ist heute nicht mehr auf der Website von H&M zu finden. H&M besteht aber darauf, dass es sich für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen einsetze.
Neben H&M kaufen auch KiK, C&A, Benetton und Inditex, der Mutterkonzern von Zara, in Bangladesch ein. Auch sie haben ähnlich große Versprechen gegeben. Weil es gar nicht einfach ist, herauszufinden, wer seitdem was umgesetzt hat, haben wir bei den Unternehmen direkt nachgefragt. Die für uns 10 bekanntesten Unternehmen, die in Rana Plaza produzieren ließen, haben wir gefragt, ob und was sie seit dem Unglück in den Fabriken ändern konnten und ob die Arbeitsbedingungen heute besser sind. Nur von KiK und Inditex haben wir eine Antwort bekommen. Adler Modemärkte, Benetton, C&A, Kappa, Mango, NKD, Primark und Walmart haben sich nicht geäußert. Von Kappa sind wir statt einer inhaltlichen Antwort ungefragt zum Newsletter angemeldet worden.
KiK verweist in der Antwort darauf, dass das Unternehmen Unterstützer des Akkords sei. Darüber hinaus habe man eine Berufsunfallversicherung eingeführt und setze sich für Bildungsprojekte für Frauen und Kinder ein. Auf unsere Nachfrage, ob existenzsichernde Löhne für die Näherinnen gezahlt würden, heißt es, man führe regelmäßig auch eigene Kontrollen durch und halte sich an die gesetzlichen Regeln. Eine Zahl nennt man uns aber nicht.
Entgegen verschiedener Medienberichte und NGOs schreibt Inditex in der Antwort, nicht in Rana Plaza produziert zu haben. Wir haben auch bei Professorin Schüssler noch einmal nachgefragt. Ihr zufolge sei es schwierig, dazu gesicherte Informationen zu erhalten. Das liege an dem Grundproblem der Branche, dass die Lieferketten so intransparent seien und nur die wenigsten Firmen ihre Zulieferer veröffentlichen würden.
Ob und wie sehr sich die einzelnen Unternehmen für faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, ist also schwer nachzuvollziehen. NGOs weisen jedenfalls darauf hin, dass die Versprechen kaum umgesetzt worden seien. Und das, obwohl Berechnungen zufolge ein T-Shirt bei uns im Verkauf nur wenige Cent mehr kosten müsste, um Näherinnen einen existenzsichernden Lohn einzubringen. Warum passiert es also nicht?
Es ist klar, dass der Preis eigentlich nicht sehr viel steigen müsste, weil natürlich durch den Lohnunterschied auch würden jetzt so 10 Cent oder 20 Cent im globalen Norden würden immens viel ausmachen im globalen Süden. Aber es gibt dabei eben verschiedene Probleme. Das eine ist, dass man ja nicht sicherstellen kann, dass jetzt so eine höhere Marge auch tatsächlich dann an die Arbeiterinnen weitergereicht wird. Da sind wir wieder bei dieser Lieferkettenproblematik und den vielen Akteuren, die dazwischen geschaltet sind. Und das andere ist dann doch auch die Verkaufsseite, dass dann doch, das habe ich mehrfach auch schon gehört, gelesen, jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt wieder H&M, ne, einfach nur, weil es so berühmt ist. Da gibt's schon auch Kalkulationen, wenn die jetzt das T-Shirt statt für 4,99 für 5,20 Euro verkaufen würden, würden die Einkaufszahlen so massiv einbrechen, dass sich das dann doch auch wieder ökonomisch für das Unternehmen so auswirkt, dass es dann nicht mehr tragfähig ist.
Lena Gruber ist da etwas anderer Meinung. Sie lässt das Argument, dass das Geld nicht bei den Näherinnen ankommen würde, nicht gelten.
Ja, das ist natürlich ein Totschlagargument, das stimmt natürlich nicht. Ich könnte natürlich garantieren, dass existenzsichernde Löhne für die ArbeiterInnen da sein müssen und dass das auch wirklich bei den ArbeiterInnen ankommt. Also das ist auch eine der größten Forderungen der Klinklos-Kampagne, einfach existenzsichernde Löhne. Ich würde nicht sagen, dass das, also kann man nicht sagen, dass das sowieso nicht ankommt. Es gibt Firmen, die fair produzieren, es gibt Gütesiegel, die garantieren, dass ein Kleidungsstück fair produziert wurde, dass die ArbeiterInnen fair bezahlt wurden. dass auf Umwelt- und Klimastandards Acht gelegt wurde. Also das gibt's ja schon, es ist ja nicht die große Utopie. Also es gibt immer mehr und mehr Marken, die sehr wohl nachhaltig und fair produzieren. Und da kommt es dann schon bei den ArbeiterInnen an.
Weiterhin muss gesagt werden, dass in einer Fabrik gleichzeitig beispielsweise für Lacoste und C&A produziert werden kann. Während das T-Shirt von Lacoste viel mehr kostet als das von C&A, bleiben die Arbeitsbedingungen und das Gehalt für die Näherin in dieser Fabrik aber gleich.
Wir haben uns gefragt, wie kann ich mir als Konsumentin sicher sein, dass durch die Kleidung, die ich kaufe, niemand ausgebeutet wurde? Werfen wir einen Blick auf die Webseiten einiger Modemarken. Bei fast allen Unternehmen findet man mittlerweile Erklärungen und Strategien zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit. Auf der Webseite von H&M steht:
Wir verpflichten uns zur Achtung der Menschenrechte und sind entschlossen, integrative und vielfältige Arbeitsplätze zu schaffen, sowohl in unseren Betrieben als auch in unserer Lieferkette.
Ähnliches liest man von Puma.
Die Achtung der Menschenrechte ist der Grundstein unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Sie sind ein wesentlicher Teil unseres Verhaltenskodex, an den wir und unsere Lieferanten sich halten.
Und Mango schreibt:
Mango verpflichtet sich uneingeschränkt zur Einhaltung der höchsten ethischen Standards sowie zur Einhaltung der für seine Tätigkeit geltenden Gesetze. Das Unternehmen verfügt über einen Ethikkodex, den alle Mitglieder der Organisation einhalten müssen und der den Handlungsrahmen und die Beziehung zu den verschiedenen Interessensgruppen bei allen von Unternehmen durchgeführten Aktivitäten regelt.
So und so ähnlich liest sich das auch bei den anderen Bekleidungsmarken. Klingt alles gar nicht schlecht. Aber kann man darauf vertrauen?
Die gingen jetzt wunderschön, genau, die Zitate. Nein, ist leider nicht so. Klingt tatsächlich schön und sie berufen sich auf die Menschenrechte. Aber in einen so einen Nachhaltigkeitsbericht kann man sehr viel reinschreiben.
Elke Schüssler wiederum meint:
Natürlich committen sich alle zur Nachhaltigkeit, ja, mittlerweile.
Professorin Schüssler sagt, man müsse diversifizieren. Manche Unternehmen würden sich mehr und andere weniger für bessere Standards einsetzen.
Und da haben wir schon so eine Dreiteilung des Marktes letztlich feststellen können.
Die oberen zwei Segmente an Unternehmen haben sich schon vor dem Unglück 2013 mit Aspekten sozialer Nachhaltigkeit wie der Verbesserung der Arbeitsbedingungen auseinandergesetzt und eigene Auditierungsverfahren eingeführt. Zum Beispiel Tchibo, das sich schon vor 2013 für mehr Gebäudesicherheit eingesetzt hat.
Und dann gibt's noch einen recht großen Bereich von Unternehmen, wo üblicherweise die Discounter mit reinfallen, aber nicht nur. Die sagen, das ist alles letztlich nicht unser Thema, das ist nicht unsere Verantwortung und unsere Konsumentinnen interessieren sich auch nicht dafür. Die kommen nach Rana Plaza genauso ins Geschäft und wollen das 5-Euro- oder 2-Euro- T-Shirt kaufen wie vorher. Und insofern halten wir uns daraus.
Das Rana Plaza-Unglück habe dann zumindest die Firmen aus diesem untersten Segment dazu gebracht, nicht mehr wegschauen zu können.
Dass so ein Leveling Up passiert, so haben wir das genannt, hin zu so einer Baseline, zu einem Mindestanspruch, dass so die gröbsten Sachen nicht mehr passieren. Und insofern kann man schon sagen, ja, alle, fast alle Unternehmen haben da durchaus was gemacht. Sie haben zumindest mal ihre Lieferketten angeschaut, haben vielleicht mal die größten Problemfälle abgestellt, haben mehr Transparenz erlangt. Und dann ist die Bandbreite wieder recht groß von Unternehmen, die dann sich das wirklich anziehen und sagen, nee, wir wollen hier mehr tun und wir setzen uns auch für kollektive Initiativen ein. Oder die sagen, naja, wir machen halt so das, was nötig ist. Ne?
Man müsse letztlich ganz genau hinschauen und jedes Unternehmen einzeln unter die Lupe nehmen. Immerhin befinden sich alle Modefirmen in einem Wettbewerb am Markt und seien einem gewissen Preisdruck ausgesetzt.
Wenn man den Aussagen der Unternehmen also kaum vertrauen kann, wie kann ich dann wissen, ob die Kleidung, die ich kaufen will, fair produziert wurde? Die bereits erwähnten Gütesiegel sind gute Indikatoren. Wichtig dabei ist aber,
dass das unabhängige Gütesiegel sind, also dass es nicht firmeninterne, irgendwelche lustigen, weiß ich nicht was, Conscious Lines oder sonst was ist, sondern dass es wirklich unabhängige Gütesiegel sind. Ich kann dem nicht vertrauen, dass irgendeine Fast-Fashion-Kette sich selbst jetzt irgendein Gütesiegel gibt. Also das muss natürlich unabhängig sein und kontrolliert werden von unabhängigen Instanzen.
Wenn man sich unsicher ist, welchem Gütesiegel man vertrauen kann und welche Kriterien berücksichtigt werden, kann man auf der Website von Südwind nachschauen.
Südwind und die Clean Clothes Kampagne haben einerseits einen Gütesiegel-Check, wo ich die Zertifikate nachlesen kann, wo es dann drei Kriterien gibt, Soziales, Ökologie und Transparenz. Nur wenige haben bei allen dreien das Top-Ranking, also manchen Gütesiegeln ist Soziales wichtiger, also faire Arbeitsbedingungen. Manche schauen, ob nachhaltig produziert wird.
Beispiele für Gütesiegel, denen hinsichtlich guter Arbeitsbedingungen und anderer sozialer Faktoren vertraut werden kann, sind Fairtrade Standards, Fairtrade Textilien oder Fairwear. Den digitalen Gütesiegelcheck findet man unter siegelcheck.südwind.at.
Und es gibt auch einen Fashion Checker, da kann ich die einzelnen Marken eingeben und mehr darüber erfahren, wie die produzieren und wo die produzieren und Arbeitsbedingungen teilweise auslesen.
Unter fashionchecker.org finden sich neben Fakten über existenzsichernde Löhne auch Ausführungen zu geschlechtsspezifischer Gewalt am Arbeitsplatz, Transparenz in den Lieferketten und vieles mehr. Wir verlinken die Websites in den Shownotes.
Damit habe ich also zumindest eine Richtschnur, an der ich mich orientieren kann, wenn es mir als Konsumentin wichtig ist, dass die Kleidung, die ich trage, fair produziert worden ist. Fakt ist aber auch, dass sogenannte Fair- und Ethical-Fashion-Brands, die in geringerer Stückzahl produzieren und faire Löhne zahlen, im höheren Preissegment angesiedelt sind.
Und das ist im Moment weiterhin eine Nische. Und wahrscheinlich wird man das auch nie so skalierbar machen. Ja, und dann ist man wieder bei diesem Konsumentenbereich. Ne? Was wäre denn eigentlich nachhaltig? Ja, nachhaltig wäre es natürlich einfach weniger zu kaufen und dann für das, was man kauft, mehr auszugeben. Aber kann man Konsumentenverhalten regulieren? Nein, sehr schwierig. Ne? Also da wird es keine Gesetzgebung geben und ist vielleicht auch nicht erstrebenswert, ja, wo steht, man darf sich im Jahr nur 5 T-Shirts kaufen oder sowas.
Die Frage, wer denn nun die Verantwortung trägt, bleibt. Und es scheint keine einfache Antwort zu geben. Lena Gruber von Südwind versucht es so.
Also wir sagen tatsächlich, dass die Verantwortung bei der Politik und bei Firmen hauptsächlich liegt. Menschenrechte brauchen Gesetze, faire Arbeitsbedingungen liegen nicht an dem Individuum, das es kauft, sondern an einer Politik, die starke, effektive Gesetze entwickelt und kontrolliert und Strafen setzt bei Nichteinhaltung. Und Firmen verantwortlich macht, wenn sie entlang ihrer Lieferkette nicht fair produzieren. Aber ja, ich bin jetzt nicht komplett aus der Verantwortung rauszunehmen als Einzelperson, die einkauft. Also ich kann schon meine Konsummuster verändern. Ich könnte generell weniger einkaufen. Also das ist irgendwie so das Credo. Auch einfach weniger bringt schon sehr. Ich könnte natürlich Secondhand kaufen, ich kann zu Kleidertauschveranstaltungen gehen.
Und man könne sich politisch und sozial engagieren, ein globales Bewusstsein entwickeln und beispielsweise über Wahlen mitentscheiden, inwiefern unser Wirtschaftssystem auf Menschenrechten aufbaue, sagt Lena Gruber.
In einem Spiegel-Interview von 2019 bestärkt die Aktivistin Kalpona Akta diese Argumente und sagt:
Die Käufer können bei den jeweiligen Marken nachfragen, welche Löhne sie zahlen. Und auf jeden Fall sollten sie nicht aufhören, Made in Bangladesch zu kaufen. Denn es sind Millionen von Näherinnen und Näher von diesen Käufen abhängig.
Immerhin ist es auch so, dass der Job in der Fabrik für viele Frauen Unabhängigkeit bedeutet.
Gerade die Situation der Frauen, der Näherinnen in Bangladesch, für die hat sich vieles verbessert durch die Einbindung in die globale Bekleidungsindustrie. Ja, das sind typischerweise junge Frauen, die in die Fabriken gehen, um letztlich auch sehr ärmlichen und patriarchalischen Strukturen zu entkommen. Und die sagen würden, ich arbeite lieber 50 Stunden in der Fabrik unter schlechten Bedingungen, aber ich bin selbstständig.
Doch nicht die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern vor allem die politischen Ebenen tragen einen erheblichen Teil der Verantwortung.
Und wir waren als Ergebnis unserer Studie letztlich auch immer bei dem Schluss zu sagen, es braucht irgendwie bindende Rahmen, die für alle gelten, damit überhaupt so ein kollektiver Handlungsdruck entstehen kann.
Dieser bindende Rahmen könne eine Gesetzgebung wie das Akkord oder eben ein Lieferkettengesetz sein.
Und die Lieferkettengesetzgebung ist in dem Sinne erstmal ein Instrument, um zu sagen, ja, wir schaffen hier gleiche Regeln für alle, sodass eben nicht einzelne Unternehmen quasi bestraft werden, wenn sie mehr tun und andere damit durchkommen, dass sie nichts tun.
Allerdings seien derzeit noch viele Fragen offen. So auch, welche Fälle am Ende vor Gericht gebracht werden und wie diese dann entschieden werden.
Und im Moment ist unser Zwischenfazit so, dass auch eine Lieferkettengesetzgebung, sei es jetzt national oder EU, davon lebt, dass Akteure Aufmerksamkeit auf das Problem lenken. Ja, und wer sind diese Akteure? Am Ende sind das doch Zivilgesellschaft, Gewerkschaften, Medien. Immer wenn der öffentliche Druck da ist, passiert auch was.
Der Einsturz der Fabrik Rana Plaza 2013. Was hat sich seitdem getan?
Haben sich diese Bedingungen geändert, hinsichtlich sich zu organisieren, hinsichtlich der Sicherheit, hinsichtlich der Löhne?
Aktivistin Kalpona Akta sagt ja und nein. Es muss unterschieden werden zwischen der Sicherheit für die Menschen in den Fabriken und den Arbeitsbedingungen allgemein. Was sich auf jeden Fall verbessert hat, ist die Sicherheit in den Gebäuden, vor allem durch das Brandschutzabkommen Accord. Allerdings ist das Accord 2021 durch ein anderes Abkommen ersetzt worden, das Internationale Abkommen für Gesundheit und Sicherheit in der Textil- und Bekleidungsindustrie. Befürchtungen der Clean Clothes-Kampagne sind, dass dieses neue Abkommen nicht mehr unabhängig ist, weil es in die nationale Verantwortung von Bangladesch übergegangen ist. Außerdem sind weniger Textilunternehmen Teil des Abkommens. Mangelnde Transparenz und mangelnde Kontrollen seien ebenfalls problematisch. Positiv zu verzeichnen hingegen ist, dass das Brandschutzabkommen 2023 auf Pakistan ausgeweitet worden ist.
Weniger positiv in der Entwicklung sind die wachsenden Wirtschaftssonderzonen in Bangladesch. In diesen Sonderzonen, welche die Regierung ausweist, gelten besondere und wenig Regeln. Unternehmen, die sich in diesen Zonen niederlassen, haben steuerrechtliche Vorteile, müssen weniger Auflagen erfüllen und sind von weniger Kontrollen betroffen. Das betrifft die Einhaltung von sozialen, aber auch von Umweltstandards. Die Regierung möchte damit das wirtschaftliche Wachstum ankurbeln. Für die Menschen, die in jenen Fabriken arbeiten, bedeutet das hingegen noch weniger Schutz.
Über die Gebäudesicherheit hinaus hat sich in Bangladesch seit dem Einsturz also wenig verändert. Der gesetzliche Mindestlohn von umgerechnet 95 Euro liegt immer noch weit unter dem von Gewerkschaften geforderten Wert. Ein existenzsicheres Leben ist damit nicht möglich. Die Arbeitsbedingungen sind nach wie vor prekär. Auch die Rechte der Näherinnen und Näher, sich in Gewerkschaften zu organisieren und zu demonstrieren, scheinen nicht gestärkt worden zu sein. Proteste werden immer wieder brutal niedergeschlagen, Teilnehmende verhaftet und aus ihren Jobs entlassen.
Das Lieferkettengesetz der EU kann ähnlich wie das Accord einen rechtlich bindenden Rahmen schaffen. Damit sind alle Unternehmen denselben Regeln unterworfen. Doch wo kein Kläger, da kein Richter, meint Elke Schüssler. Inwiefern Verstöße gegen die Lieferkettengesetzgebung schlussendlich verfolgt werden, wer dabei zu welcher Verantwortung gezogen wird und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt offen. In der Verantwortung stehen unseren Expertinnen zufolge vor allem die Unternehmen und die Politik. Aber auch Konsumentinnen und Konsumenten können mitwirken. Jede Kaufentscheidung ist ein Signal und man kann sich politisch dafür einsetzen.
Zum Schluss haben wir Lena Gruber gefragt, wie sie ein Best-Case-Szenario für alle Näherinnen und Näher in Bangladesch zeichnen würde.
Ich habe mir überlegt, das Best-Case-Szenario ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger als der erste Artikel der Menschenrechte, den es seit 70 Jahren gibt. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und wenn ich mir das ganz konkret durchdenke, entlang eines T-Shirts zum Beispiel, dann haben die Menschen, die im Anbau und im Pflücken der Baumwolle tätig sind, sind frei von Gesundheitsgefahren und können würdevoll arbeiten. Die ArbeiterInnen in den Spinnereien, Webereien, Färbereien können mit ihrem Einkommen ihre Familie ernähren. Die NäherInnen werden nicht ausgebeutet und müssen nicht unter extremem Druck arbeiten. Die Arbeiten im Transport und in den Lagerhallen werden wertgeschätzt. Ja, und auch alle Personen, die danach mit dem nicht mehr gebrauchten T-Shirt irgendwie im Secondhand-Business oder im Recycling oder in der Müllverwertung sind, arbeiten genauso würdevoll wie ich als Trägerin dieses T-Shirts. Und wie das geht, ist die große Frage. Aber in Wirklichkeit braucht es eben einfach ein menschenrechtsbasiertes Wirtschaftssystem. Die Prioritätensetzung muss so sein, dass die Menschenrechte, die eigentlich eben seit über 70 Jahren universell sind und unser Referenzrahmen sind, wichtiger sind als Profit. Es braucht eben Gesetze inklusive Kontrollen, inklusive Strafen bei Menschenrechtsverletzungen und Klima- und Umweltschäden. Es braucht irgendwie eben auch ein Gefühl von internationaler Solidarität und Verständnis für globale Zusammenhänge und globale Arbeitsbedingungen. Und es muss einfach auch viel, viel weniger produziert werden.
Aktivistin Kalpona Akta will mit ihrer Arbeit nur eines erreichen.
The thing we want and I'm campaigning for.
Das, was wir wollen und wofür ich kämpfe, für die Arbeiter in Bangladesch und aus anderen Produktionsländern, ist nur eines: einen Arbeitsplatz mit Würde.
Das war's mit unserer Folge. Tut sich da noch was bei den Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch? Alle weiterführenden Informationen und die Sendung zum Nachhören findet ihr unter cba.media. Wir, Josephine Steingräber und Daniela Pichler, bedanken uns fürs Zuhören und bei unseren Interviewpartnerinnen, Professorin Elke Schüssler und Lena Gruber von Südwind. Wir danken auch Martin Salcher und Kerstin Hatzi für die Mithilfe an dieser Sendung.
Thank you. get over what happened. Oh, that summer, don't need you. Down fishing.